Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der DAW. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen E-Commercer mit am Start. Stell dich doch mal kurz selbst vor.
Hi Christian, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Marcel, ich bin der Gründer von Neolymp. Neolymp existiert seit 2018. Wir sind klassischer Amazon-Seller und ja, mittlerweile verkaufen wir europaweit, haben auch seit 3 Jahren einen eigenen Online-Shop.
Cool. Also genau das von der Zielrichtung her, was wir jeden Tag betreuen und wir wollen euch mal auf so klassische Themen mitnehmen, die man entweder sich in der Gründungsphase stellt, die Fragen stellt, oder halt auch während des laufenden, schon erfahrenen Geschäftsbetriebs. Ich würde sagen, wir clustern das Ganze mal irgendwie grob so in zwei Bereiche. Einmal geht es um das Thema BWA-Buchhaltung, also wie oft man das kontrollieren soll, wie man das kontrollieren soll, was eine OPOS-Liste ist und wer für den ganzen Sums am Ende des Tages sogar noch haftet. Und das zweite große Thema, ich glaube, das immer, wird immer gerne gefragt, ist das Thema Selbstbuchen, ja oder nein. Ne? Marcel, nehme ich doch einmal mit auf die Reise aus der Sicht eines E-Commercers. Was sagst denn du zu deiner BWA? Schnallst du das Ding? Verstehst du das? Wie ist deine Erfahrung bei den anderen? Laufen die davor weg? Wie sieht es da aus?
Ja, also BWA ist ja immer so das rote Tuch. Und irgendwann kommt eine BWA, kommst du halt nicht drum rum, wenn zum Beispiel jetzt eine Bank sagt, okay, du fragst mal eine Finanzierung an oder irgendwas, schick mal meine BWA rum. Und dann ist der erste Berührungspunkt immer bei den Händlern ja zum Steuerberater. Im besten Fall schickt der Steuerberater dir jeden Monat eine BWA. Ich habe aber auch schon Fälle gehört, wo der Steuerberater eigentlich gar keine BWAs mehr schickt. Die buchen dann immer irgendwas rein. Und dann irgendwann nach 3 Monaten bekommst du mal eine BWA, wenn du mal nachfragst.
Okay.
Ja, absolut, absolut fatal in meinen Augen. War bei uns früher auch so. Muss man natürlich sich selbst disziplinieren. Ne? Also bei uns ist es jetzt
Ja.
so, ich sag dir, wie es jetzt gerade bei uns ist.
Ja.
Wir gucken wirklich jeden Monat, wir haben jeden Monat einen BWA-Call mit einem Steuerberater. Wir gucken jeden Monat in die
Ja.
BWA rein, weil wir einfach, das ist einfach deine wirtschaftliche Lage im Unternehmen und da gibt es einfach so viele Fallstricke. Du kannst ja gerne auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, du hast da einige Fälle schon miterlebt. Aber ja, sei es mal das klassische Thema, irgendwie eine Inventur wird nicht erfasst. Bei uns wird wirklich jeden Monat, macht unsere vorbereitende Buchhaltung, also unsere Mitarbeiter erfassen jeden Monat den Inventurwert. Dafür haben wir Tools. Ne? Mittlerweile gibt es da super tolle Tools für. Und diese Inventurwerte werden dem Steuerberater gemeldet. Und nur dann kannst du auch wirklich vernünftig den Warenverbrauch auch gegenrechnen. Ne? Und ja. Im besten Fall sollten natürlich dann alle Belege auch reingebucht werden. Ne? Also wie wir es machen, ich kann es dir erzählen, wie wir es machen, ist, dass wir dann, ja, also unsere Mitarbeiterin, sagen wir mal, wenn jetzt die März-Buchhaltung ansteht, werden dann immer so 3 Wochen vorher, da haben die Frist, dann alles einzureichen, wenn die Belege schon da sind. Amazon ist da manchmal ein bisschen langsam, da muss man immer so ein bisschen warten. Und dann schicken die schon 3 Wochen vorher eigentlich alle Belege zum Steuerberater. Der Steuerberater bucht. Guckt dann nochmal rüber, ist da nochmal irgendwas offen? Haben wir irgendwo einen Beleg, wo eine Zahlung nicht zugeordnet wird? Und dann gibt es nochmal eine zweite Runde, wo dann sagt, okay, hier fehlen irgendwo 5 Belege oder welche Zahlung war dafür zuständig und so weiter. Und dann wird nochmal nachgebessert. Also bei uns ist wirklich der Standard mittlerweile so, und da muss man uns natürlich lange disziplinieren, dass wir sagen, eine BWA muss jahresabschlussfähig sein. Ja. Da muss alles reingebucht werden. Da muss eine Abschreibung vernünftig drin sein, monatlich. Da muss
Ganz
die
genau.
Inventur gebucht sein. Im besten Fall ist es so, du klickst auf den Knopf und machst nur zwei, drei Buchungen. Ich weiß nicht, du bist besser im Thema drin. Und dann hast du eigentlich auch einen Jahresabschluss. Weil was wollen wir als E-Commerce-Unternehmen? Als E-Commerce-Unternehmen wollen wir, dass wir jederzeit unsere wirtschaftliche Lage sehen können. Und
Ja,
natürlich brauchen wir die
und da
Macht.
ist ja genau die Frage, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass die SaaS-Unternehmer, also Software-as-a-Service-Unternehmer, dass die da deutlich genauer sind. Also die sind wirklich ganz krass in ihren Zahlen drin. Und bei E-Commerce nehme ich das so wahr. Also so nehme ich dich jetzt beispielsweise auch wahr, dass du zumindest schon mal eine BWA lesen kannst. Und wenn du davon sprichst, da fehlen mal 5 oder 7 Belege. Das ist ja schon ein Traum, diese Höhe, ja. Weil bei manch einem hast du das Gefühl, fehlt erstmal so einfach alles, ne? Und da reichst du die Jungs auch nicht, die arbeiten auch nicht mit, ne? Also die werden bei uns beispielsweise auch regelmäßig rausgeschmissen. Das macht auch gar keinen Spaß dann, ne? Aber dass man auf das Thema BWA an sich dann überhaupt keinen Wert legt. Aber wenn du jetzt, vielleicht kannst du gleich nochmal zu deinem Tool was sagen, was du für die Inventur nutzt. Was interessiert mich natürlich auch immer. Was macht man denn, wie kontrolliert man sich denn? Also eine Adresse kenne ich natürlich, aber wenn man keine BWA hat, was macht man denn dann?
Wenn man keine BWA hat, meinst du? Also wenn man sagt, okay, ich will meine wirtschaftliche Lage
Ja,
sehen, genau.
genau.
Ja, also im E-Commerce gibt es natürlich da viele Tools. Ne? Als klassischer Amazon-Seller fängst du eigentlich mit so einem Sellerboard an. Ein Sellerboard ist ein Tool, das kostet 20 €. Da kannst du relativ gut die Amazon-Kosten zumindest darstellen. Das heißt, du hast alle Gebühren drin von Amazon, alle Lagerbestandsbuchungen drin, also Lagerkosten drin. Und da kannst du relativ erstmal gut sehen, wenn du auch deine EKAs vernünftig pflegst. Das ist auch immer so eine Sache, ne? Pflegen die Leute auch vernünftig ihre EKAs? Sind die EKAs richtig berechnet, auch mit Transportkosten drin und so weiter und so fort? Und da kannst du ja erstmal in erster Linie sehen, ob du überhaupt Gewinn machst. Aber beim E-Commerce ist es so, wenn du sagst, die SaaS-Unternehmen oder Agenturen oder Dienstleister und so weiter, ja, die müssen natürlich viel, viel mehr oder die merken es viel, viel früher. Die müssen, wenn die keine, wenn die mehr Kosten haben als Umsatz oder als mehr reinkommt, dann gehen die halt schnell pleite. Im E-Commerce-Unternehmen ist es ein bisschen verzerrter, weil du hast natürlich Ware, du machst Umsatz, du bewegst die Ware. Und ja, Umsatz kann ja nicht gleich heißt ja nicht gleich Gewinn. Und natürlich hast du irgendwie erstmal was auf dem Konto, aber das kann sich natürlich 3, 4 Monate hinziehen, ne, weil du immer wieder Ware liquidierst und so weiter. Und irgendwann sollte sich ja deine Geldmenge vermehren, ne, und weil du Gewinn machst. Aber bei vielen ist es natürlich so, dann checken die das gar nicht und machen dann Verlust und wundern sich dann erst in 4 Monaten. Ja, irgendwie wird das Geld auf dem Konto immer weniger und ich muss.
Ja, genau.
Und ich muss irgendwie finanzieren bei der Bank und jetzt will die Bank eine BWA sehen. Warum? Weil sie meine wirtschaftliche Lage eigentlich wirklich sehen will. Und ja, dann kommen die meisten auf Probleme dann.
Ja, genau. Also ich hab das für mich jetzt immer so erkannt. Ich habe jetzt ein BWA Lesen und also Lesen und Verstehen Kurs jetzt gerade aufgenommen, inklusive Steuern zurücklegen und auf was man denn da so achten muss, ob die BWA an sich überhaupt richtig ist, die man da so bekommt. Dass man zumindest die Chance hat, das zu verstehen. Also ich habe vom Gefühl her, denke, dass viele sich mit BWAs gar nicht auseinandersetzen und nach einem Bankbestand agieren. Punkt. So, und das geht so lange gut, bis du zum Beispiel einen Steuerbescheid bekommst für das vorletzte Jahr, was du nicht mehr auf dem Schirm hattest, weil die Nachzahlungen ja immer, ne, 1,5 Jahre zu spät sind. Und wenn du nicht angepasst ist und keine Rücklagen dafür gebildet hast, dann trifft das natürlich das Bankkonto und auf dem Bankkonto steht halt nichts von wegen, in 4 Monaten musst du 300.000 € Steuern bezahlen oder so ein Quatsch, ne? Dass man da zumindest das schon mal lernt. So, also viele machen es nach dem Bankbestand, dann knallen dann unvorhergesehene Dinge rein oder gehen dann halt nur nach dem Amazon Seller Central einfach vor und gucken sich dann da an, was da drin steht und verstehen zum Beispiel schon mal nicht, dass das Seller Central immer brutto ist, ne? Und die BWA netto. So, also. Und wenn ich dann frage, kannst du mir irgendwie mal erklären, ob die Umsätze, die wir in der BWA haben, wir nennen das bei uns immer summarische Verprobung, also kann das im Groben hinkommen oder nicht, ne? Weil wir geben ja eine Steueranmeldung ab, ne? Die sollte schon richtig sein, dass sie noch nicht mal, sag mal, den Unterschied zwischen Brutto und Netto für sich im Kopf einmal, weil sie sich einfach nicht mit beschäftigt haben, einfach, ne? Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann der Wareneinsatz, ja? Dass ich von ganz vielen Steuerberatern weiß, die buchen gar keinen Wareneinsatz. Punkt. Das heißt, bei der Bilanz gibt es keinen Wareneinsatz. Dementsprechend, wenn du dann natürlich am Jahresende mal irgendwie den Warenbestand dann ermittelt bekommst und einbuchst, dann geht dein Ergebnis mal eben kurz flöten, ne? Also komplett. Also vielleicht hast du auch einfach mal ein paar hunderttausend Euro zu viel gewinnen auf einmal, weil du gar keinen Bestand drin hattest, und musst dann auf einmal Steuern nachzahlen für 30% nochmal on top, die du auch nicht am Plan hattest. Also immer BWA. Also ich glaube, das muss man sich einfach mal dann auch mit dem Steuerberater mal abgleichen. So. Und du hast da was Tolles gesagt, Verdrängung, ne? So der Klassiker, ja. Man rennt davon ein bisschen weg. Was ist denn so deine Erfahrung dabei, auch bei den Kollegen? Ist das so, dass die eigentlich so versuchen, mit einem Auge irgendwie durchzukommen und vor der BWA Angst haben, oder?
Also ich, ja, als E-Commercer, also viele, ne, wenn du jetzt nicht wirklich, also für mich ist das immer so, wir müssen 100% unsere wirtschaftliche Lage jeden Monat sehen und
Ja.
deswegen ist es extrem wichtig. Natürlich, wie du schon sagst, Verdrängung hatten wir gerade auch im Vorgespräch. Es
Ja.
ist so, ne, Leute, läuft es mal nicht so gut. E-Commerce ist eh turbulent, ne? Du musst einkaufen, du musst da, am Anfang machst du eh irgendwie 5 Stellen gleichzeitig.
Ja.
Und ja, die verdrängen das natürlich, ne? Dann sieht die BWA erstmal gut aus. Ich habe keine Inventur drin. Vielleicht wissen sie es so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie irgendwie am Jahresende nochmal dazukommt. Ja, ab und zu, wenn du irgendwie so einen Steuerberater hast, naja, musst du mal eine Inventur buchen. Für den ist ja Arbeit, ne? Für den ist ja Arbeit. Also wenn er sagt, der hat ja eigentlich keinen Bock so.
Ist doch nur eine Zeile, also wirklich, ja.
Ja, genau. Aber ich sag mal, ne, der Steuerberater müsste es ja auch wissen und sagen, okay, die
Ja.
müssen eigentlich im Monat eine Inventur buchen, um die wirtschaftliche Lage darzustellen. Nee, machen wir dann im Jahresende alles, machen wir dann
Ja,
einmal
da ist
im
natürlich
Jahr.
dann
Und
ganz schlecht. Ja,
das
ja.
ist das Problem, wie du schon sagst. Das Problem ist, ey, entweder habe ich einen riesen Gewinn, ja, und hätte
Ja.
schon irgendwo mal ein bisschen den Gewinn mindern können, ja, und Steuern dadurch sparen können. Oder ich habe einen riesen Verlust, ja, was auch total, also du musst ja auch im Verlust schnell reagieren können. Ich hab zu viel Verlust. Ich muss jetzt irgendwie Personal reduzieren, ich muss Kosten reduzieren und so
Genau.
weiter und so fort. Warum habe ich Verlust? Da musst du natürlich schnell immer reflektieren und viele Leute wollen es dann nicht verdrängen. Das ist aber so ein klassisches Ding, ne? Und aber du hast nochmal einen guten Punkt gerade angebracht und das war Amazon. Amazon ist ja mal so der Große, ne? Da starten ja viele E-Commerce-Händler, starten mit Amazon. Und für
Ja.
mich ist immer so, und das habe ich aber erst seit vor 6 Monaten erst mal richtig gelernt, obwohl ich auch schon seit 2018 im Geschäft bin,
Ja.
mit dem Verrechnungskonto. Ne? Viele
Ja.
Steuerberater, wir machen mal ein Verrechnungskonto und das ist eigentlich der größte Humbug, den es
Ja.
gibt. Also ich muss dir da sagen, also Verrechnungskonto ist der Betrug an, also
Absolut.
das hält doch gar nicht stand, oder? Erzähl doch mal ein bisschen so,
Ja.
ja.
Also grundsätzlich ist es so, also erstmal um die Leute abzuholen, die nicht wissen, was ein Verrechnungskonto ist.
Ja.
Grundsätzlich, ihr verbucht euren ganzen Kram ja immer debitorisch, das heißt immer Forderungen an Erlöse. So. Aber ihr bekommt euer Geld über PayPal, Kreditkarte, whatever. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Rechnung geschrieben. Also der Kunde kauft bei euch ein, jetzt hast du schon das Geld und in der nächsten Sekunde entsteht halt erstmal die Rechnung mit einer Rechnungsnummer. Und das ist dann nicht mehr aus dem Standard her nicht mehr zu matchen, weil bei der Überweisung oder bei dem PayPal-Einzug gibt es ja noch keine Rechnungsnummer, auf die irgendwie hätte verwiesen werden können. Also hast du irgendwie deine Forderung und auf der anderen Seite irgendwelche Geldeingänge. So. Und dann sagt man sich einfach, naja, wird schon der Erlös gewesen sein, packen wir mal auf alles auf ein Konto, das nennt sich dann Verrechnungskonto, also von der linken Seite kommt was und von der rechten Seite kommt was, in der Hoffnung, dass der ganze Kram sich auflöst. Das ist das Verrechnungskonto. Aus steuerlicher Sicht gesehen, also zumindest aus den GOBs ist das so, also Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, dass ich von dem eingegangenen Beleg, eingegangenen Rechnung per Mausklick auf die Rechnung komme. Das heißt, es gibt eine Verzahnung, ein Matching nenne ich das immer, ne? So, gibt es dazwischen irgendwie. Und wenn das auf einem Verrechnungskonto landet, haben wir das nicht. Das heißt, also es ist schon mal erstmal nicht GOB-konform. So, und woran liegt das? Die Tools bieten an, hey, hier kannst du folgende Marktplätze anbinden
Ja.
und aber nur die drei Payments. So. Und wenn das dann durch Zufall die drei Payment-Anbieter sind, die du hast, ist alles gut, fehlen dir ein paar. Ja, dann bist du wieder beim Verrechnungskonto. So. Und das ist dann immer so das schwarze Loch. Ja? Da wird alles reingepackt hinterher, was man sich nicht erklären kann, weil man offiziell irgendwann mal gesagt hat, keine Ahnung, dann löst sich vielleicht irgendwann mal auf. So. Und seit dem One-Stop-Shop ist das eine Riesenkatastrophe, denn wenn du jetzt aus Versehen Amazon schreibt ein paar Rechnungen und ein JTL ballert dir auch noch ein paar Rechnungen raus über den gleichen Sachverhalt, hast du ja doppelte Rechnung geschrieben. Dadurch, dass sich das nicht ausmatcht, schnallst du das nicht, hast aber dann EU-weit zu viel Steuern gemeldet und abgeführt. Und irgendwann stellst du das fest und sagst dann, ah, shitte, das war gar nicht so viel, aber das liegt an diesem komischen Konto, was eh noch nie einer verstanden hat. Ich will das mal korrigieren. Und das geht nicht. Also du kannst korrigieren, aber du kriegst die Kohle nicht wieder aus den anderen EU-Ländern. Und das finde ich echt schlimm. Beim normalen nationalen Finanzamt, gut, kriegst du vielleicht ein bisschen Ärger, aber kannst die Kohle wieder zurückholen. In der EU,
Ja,
nada. Ne?
ist nicht okay.
Also das sollte man sich mal merken. Also vielleicht mal so ein, wenn wir mal kurz und knapp mal wiedergeben könnten, wie du am schnellsten deine Buchhaltung kontrollierst. Ja? Ist erstmal, gibt es ein Verrechnungskonto, ja oder nein? So. Im besten Fall, wenn du ein gutes Tool hast, du kannst ja gleich mal sagen, welchem Tool du da zum Beispiel arbeitest, hast du kein Verrechnungskonto. Mit was arbeitest du bei der Erlösgewinnung?
Account One.
Account One.
Also seitdem wir umgestellt haben und ich sagte, der Steuerberater ist am Anfang auf die Barrikaden gegangen. Er hat gesagt, hey, was ist das? Ist ja jetzt
Ja.
mehr Arbeit. Ich habe nein, das ist gut. Guckt euch das an, weil wir haben ja nicht nur Amazon, wir haben Otto, wir haben Decathlon. Jeder Marktplatz, der ein Saldo-Prinzip hat, das weißt du, da buchen die eigentlich immer gerne so ein Verrechnungskonto, weil immer, wenn du
Genau.
ein Saldo-Prinzip hast.
Ganz
Und
genau.
Account One stellt das gut dar. Ja.
Also genau, Account One ist ein, also aus meiner Sicht gesehen, ein sehr gutes Multi-Channel-Tool, so bezeichne ich das halt aus meiner Sicht halt immer. und hat halt die gängigen Marktplätze und Payments angebunden und matcht die. Das heißt, man kann man da sogar eine Matching-Quote bei den Jungs erfragen. Das geht. So, das heißt also, habe ich im ersten Schritt, habe ich ein Verrechnungskonto, ja oder nein? Zweites Ding ist, habe ich O-Postlisten, offene Postlisten. Was ein Wahnsinn, die kann es bei euch nicht geben, ja? Also, wenn ihr auf Rechnung was verkauft, was die Ausnahmen sind, dann geht das. Aber ansonsten habt ihr das Geld ja schon bekommen. Das heißt, es darf gar kein O-Post geben. Also O-Post nennt sich das, ne? Also offene Postenliste. Kann es nicht geben. Also Verrechnungskonto, O-Post, sowohl für die Debitoren als auch für die Kreditoren, denn ihr bezahlt ja im Vorfeld alles über Kreditkarte. Kann es also auch da nicht geben. So.
Ja.
Und dann wäre der nächste Punkt, wäre halt einmal die Steuern an sich, die ihr dann in der BWA müsstet, die aufbröseln können. Stimmen die summarisch? Ne? Und da müsst ihr halt einmal rein. Das Seller Central geht immer monatsübergreifend, das ist echt ein bisschen doof. Und die BWA ist immer vom ersten bis zum letzten. Da muss man sich einmal intensiver mit auseinandersetzen und wissen, das eine ist brutto, das andere ist netto, dass ihr da einmal einen Rhythmus reinbekommt. Und bei euch mit das Wichtigste, ihr braucht jeden Monat die Veränderung des Warenbestands. Ist das gebucht? Ja oder nein? So. Und damit könnt ihr, egal ob der Steuerberater jetzt bucht oder ihr selber bucht, ist dann quasi eine Checkliste, die ihr durcharbeiten könnt, um zu sehen, okay, im Groben passt das. Auf die restlichen Sachen, bei uns sind das ganze Tapeten, da gehe ich jetzt nicht ein, aber das sind, sagen wir mal, so die wichtigsten Dinge. So. Und am Ende des Tages höre ich immer ganz gern, der Steuerberater muss dafür haften, ne? Sag mal, Marcel, vom Gefühl her, ja? Du hast jetzt einen Account One und einen Steuerberater und da wird irgendwas gebucht. Würdest du der Meinung sein, der Steuerberater haftet dafür?
Auf keinen Fall, auf keinen
Warum
Fall.
denn nicht?
Ja, also ich glaube nicht. Also ich muss immer was unterschreiben im Jahresabschluss. Aber du kannst mir ja sagen, ob das überhaupt richtig ist oder
Ja,
nicht.
ja.
In jedem Jahresabschluss muss ich immer unterschreiben, dass ich die Daten zur Verfügung gestellt habe und dann dafür hafte. Also das ist immer eine gute Klausel. Ich weiß
Ja.
nicht, ist das normal oder
Ja, klar. Ja,
ja,
sicher. Ja.
ja.
Also am Ende ist es so, der unterjährig, wenn der Steuerberater irgendwas bucht, der schuldet euch eine Dienstleistung. Als zivilrechtlich gesehen Dienstleistung, kein Erfolg. So, und wenn ihr diejenigen seid, die die Hoheit über die Tools hat, dann müsst ihr dafür auch gerade stehen. Ist doch völlig klar. Das sollte man dem Kunden nur halt so sagen, ne? Denn vielen ist das gar nicht bewusst. Die denken immer, ich habe ein Tool und ich habe einen Steuerberater. Ja, wie cool, dann bin ich aus der Haftung raus. Nee, nee. Erst kommt immer der Kunde, also der Steuerpflichtige. Und dann kommt lange nichts. Und dann können wir uns vielleicht mal darüber unterhalten. Aber das muss man nur wissen. Und dann arbeitet man vielleicht auch freiwillig wieder mit, ne? Und denkt nicht, das läuft alles schon so. So, und beim Jahresabschluss musst du die Vollständigkeit, also die Vollständigkeit deiner Buchhaltung, klar, ne? Du musst mir einmal sagen, ja, das, was ich jetzt in deinem Namen abgebe, ist alles, was du hast. Und nicht, dass dann noch irgendwie am besten ein ganzes Bankkonto mit noch 3 Millionen Euro Umsätzen vermessen wurde. Also, ist ja nicht so, als wenn das noch nie beim E-Commerce vorgekommen wäre. Ja? Also daher, ne? Also vielleicht mit dem Mythos nochmal so kurz aufgeräumt. Das heißt, ihr habt einmal hier jetzt diese Liste, kontrolliert euch selber oder den Steuerberater einmal kurz und dann wisst ihr das. Thema Selbstbucher. Das ist auch bestimmt so ein Thema, das geistert bei euch permanent rum, ne?
Also Selbstbucher, genau. Also das hörst du eigentlich auf jeder Messe. Wir sind auch auf vielen Messen unterwegs, E-Commerce-Messen. Und ab einem gewissen Umsatz, ich sage mal jetzt nicht so, wenn du die erste Million netto machst, so sicherlich noch nicht, ne? Da brauchst du irgendwie, da hast du überall noch deine Dienstleister. Aber dann, wenn du eine gewisse Größe hast, ja, 5 Millionen Nettoumsatz, 10 Millionen Nettoumsatz im Jahr, dann fragen sich die Leute dann, naja, kann ich nicht jetzt Geld sparen? Beziehungsweise wenn ich Selbstbucher bin, ich persönlich frage mich das auch. Ja, macht es nicht Sinn irgendwie? Ich meine, wir arbeiten eh schon so zu. Habe ich gesagt, wir sind ja jetzt eh schon gut drin. Können wir doch jetzt irgendwie nochmal ein paar Mitarbeiter schulen oder machen wir Selbstbucher? Das ist schon eine Frage, die man sich immer
Ja,
stellt.
klar.
Nicht mal unbedingt aus Kostengründen, sondern vielleicht auch, dass man so ein bisschen mehr die Hoheit über die Daten und genau weiß, okay,
Ist auch
was hast
schneller,
du
ne?
gebucht? Weil du hast immer so ein bisschen die, wenn du dir unsicher bist, und das ist eigentlich schon das erste Gefühl, dass du einen Steuerberater wechseln solltest, wenn du dir unsicher bist, ob das überhaupt alles so stimmt, was der bucht. Dann ist schon
Ja,
die
da muss man
Arbeit
natürlich
Fragezeichen.
muss man fairerweise dazu sagen, dass statistisch gesehen, ja, 80% der deutschen Steuerberater kanzleiweit nicht mal 5 Online-Mandate haben. Dazu gehört auch Oma Brömmelkamps Café, was ein Unternehmen online hat. Also, und nicht, also nicht mal 1 Promille der deutschen Steuerberater, also sich wirklich mit E-Commerce auskennen. Also das wird noch weniger sein. Das heißt, wenn ihr ein komisches Gefühl habt, seid ihr in vollkommen bester Gesellschaft sehr wahrscheinlich. Kann statistisch gesehen fast gar nicht anders. Aber Da würde ich dir ganz gerne einen Schwank zu erzählen zum Selbstbuchern. Also pass auf, wenn ich Steuerberater einstelle, ne? Umsatzsteuer ist im Staatsexamen, also wir haben 3 Tage mit jeweils 6 Zeitstunden. So, das ist nicht ganz simpel, aber es sind 3 mal 6 Stunden. Und Umsatzsteuer ist an einem Tag wirklich so. Das heißt, euer Hauptthema, was ihr im E-Commerce habt, ist bei uns ein Thema, das kommt fast gar nicht vor. Und das, was, worüber wir schreiben, ist definitiv kein E-Commerce. Das heißt, wir schreiben dann über Umsatzsteuer, aber irgendwas anderes und nicht E-Commerce. Das heißt, euer Haupt-Pain-Point ist definitiv nicht das, womit jeder Steuerberater ausgebildet wurde. Das ist der Punkt Nummer eins. Und das bedeutet natürlich auch, dass alle, die da drunter kommen, Steuerfachangestellte und Co., davon erst recht keine Ahnung haben. So. Bei uns ist es schon schwer, Leute zu finden, die auf E-Commerce überhaupt Bock haben, weil diese ganzen zahlengetriebenen Menschen in diesem, wenn du jetzt in dieser Disk-Modell unterwegs bist, ja, diese ganz blauen Typen, ja, die wollen mit E-Commerce nichts zu tun haben, weil das ist denen viel zu wild. Ne? So, das gibt es nicht schon seit 150.000 Jahren und dann ist das schon viel zu neu. So. Und die paar wenigen, die sich damit auseinandersetzen wollen, die sind so systemgetrieben, dass die gar nicht mehr kontrollieren, was das System rausgibt. Das ist so die, und ich bilde ja mittlerweile so um die, keine Ahnung, 250 Kanzleien im Jahr aus. Also ist schon, machen wir schon ein paar Jahre und es ist immer das Gleiche. So. Wir wissen jetzt mittlerweile, wen wir einstellen können und, nie, und wen nicht. Weil wir das halt nicht nur unterrichten, sondern auch schon hundertfach mitbekommen haben. Aber wie willst du als Laie jetzt einen Buchhalter einstellen und den auf seine fachliche Eignung prüfen? Das geht nicht. Das wäre das Gleiche, als wenn ich die Arztassistenten prüfen wollte beim Einstellungsverfahren, habe ich null Ahnung von, ne? Und die Qualität dieses Buchhalters entscheidet am Ende des Tages darüber, ob die massiven Probleme überhaupt an den Tagesordnungspunkt kommen oder ob du einfach nur hingehst und dein Wunsch wird ja sein, dass der sagt, läuft, bei uns alles richtig, ne? So. Und die will einfach nur Feierabend machen und geht nach Hause. Das ist so typisch Schlagmensch dann, ne? So. Das wird das Hauptproblem sein im ersten Schritt. Also überhaupt jemanden zu finden, der im E-Commerce wirklich zu Hause ist oder im E-Commerce zu Hause sein will. Und eine Fachfortbildung in dem Maße, wie du sie brauchst, gibt es nicht. Also das heißt, wenn du ein rein nationaler Händler bist, sage ich immer, also nur im Inland, ja, alles gut, dann hast du überall 19% drauf, da kannst du so viel nicht schief machen. Aber wenn es halt über die Ländergrenzen geht und du innergemeinschaftliche Erwerbe hast, Zolldokumente hast, Reverse-Charge-Verfahren von A bis Z hast, dir vielleicht die Frage stellen musst, ob du eine ertragsteuerliche Ertragsstätte irgendwo begründest. Also irgendwelche Fragen mal, ob die werden bei dir nie hochkommen. Also wenn du einen reinen Standardfall hast, warum nicht? Ja, alles gut. Und du hättest dann natürlich auch beim Selbstbucher den Vorteil, du kommst schneller an deine Zahlen. Ne? Da muss man auch ganz klar sagen, weil der Steuerberater immer viel zu spät hinten dran ist. Ja? Aber die Grundlage dafür.
Also im E-Commerce bist du ja ruckzuck über Länder, ne? Also das
Ja,
geht
genau.
ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, bist du irgendwie in Europa unterwegs und viele wissen es denn gar nicht, habe ich jetzt
Ja.
Lagerung PANI-U aktiviert und bin ich
Genau.
irgendwo steuerpflichtig? Das ist, also das alleine zu verstehen, finde ich, ist schon mega komplex und dann ohne die
Ja,
Buchung
aber
dahinter.
ich gebe dir mal ein Beispiel, wo ich dir, ich meine, ich gebe dir die Antwort jetzt vorweg, womit ich dir sofort das Genick brechen würde. Ja? Pass mal auf. Du hörst dir jetzt folgenden Sachverhalt an. Deine Firma importiert aus allen möglichen Ländern und irgendwann merkst du, dass dein Fulfillment-Anbieter scheiße ist und denkst dir, weißt du was, ich lasse das direkt zu den Kunden liefern. Und deine Buchhalterin sitzt da und kriegt aus ihrem Programm die 19% ausgespuckt. So. Fällt dir dazu irgendwas ein?
Wenn du sagst, aus Drittländern jetzt direkt zum Kunden, oder was meinst
Ja, genau.
du? Ja, da muss man sicherlich einen anderen Steuersatz anwenden dann, ne?
Ja, also
Ja, genau. Ja.
was bist du denn dann? Also.
Genau, ich bin ja dann, genau, ich bin, wenn du, ja. Sag du es mir.
Du bist ja ein Dropshipper dann erstmal, ne?
Dropshipper, genau, ja.
So. Und wenn jetzt deine Ware dann direkt ins EU-Ausland geschickt wird,
Ja.
ja, geht deine Buchhalterin gerade hin, rechnet jetzt die richtigen Steuern aus, das macht sie, ja.
Ja.
Also das ist gut, da könnte ich jetzt noch eine Falle reinbauen, das tue ich jetzt nicht, das ist
Ja.
richtig. ja, und sendet den ganzen Sums zum One-Stop-Shop.
Ja.
Guck mal,
Ach
das
so,
ist.
klar, ist nicht aus Deutschland verschickt worden, genau, aus dem Lokal, sondern genau, meldest du USS, ja.
Ist
Okay.
falsch.
Ist falsch.
Komplett falsch.
Aha,
Als ein
okay.
Reihengeschäft, ein unterschiedliches Reihengeschäft, was im
Ja.
EU-Ausland dann irgendwo endet, ja,
Ja.
da darfst du nichts über den One-Stop-Shop machen. Das heißt, du musst dann für jeden Euro machen, was mal ganz extrem, in jedes EU-Land schickst du einen Lutscher, ne? Für
Ja.
1 Euro. So. Und du darfst nicht am One-Stop-Shop teilnehmen, also musst du dich rückwirkend in jedem EU-Land steuerlich melden. Und das kostet dich 2,5 bis 5 K pro Land pro Jahr für
Ja.
einen Lutscher. So. Das geht absolut durch, ja? Also.
Also Dropshipping ist ja jetzt so ein bisschen der Trend vorbei, aber vor 3 Jahren
Ja.
hat ungefähr jeder Zweite irgendwie gesagt, Dropshipping ist das
Ja.
nächste Ding. Die haben
Ja.
alle Steuerhinterziehung da gemacht.
Absolut. Absolut. Das knallt wie Sau. Und
Ja.
da, ganz ehrlich, wenn du jetzt einen Buchhalter hast, ja,
Ja.
der weiß das nicht, weil in sein, ich bin ja auch gelernter Steuerfachangestellter, das kam nie vor. Kennst du nicht, ne? So. Das heißt, wenn du ein Standardfall bist, ja, dann kannst du das machen. Die Frage ist nur, ob du dir es zutraust, für dich selber zu entscheiden, ob du denn ein Standardfall bist oder halt eben nicht, weil du kennst ja die Besonderheiten nicht. Deswegen machen wir das beispielsweise so. Du kannst halt diese Erstgespräche bei uns buchen. Du sagst uns halt dein komplettes Setup und dann gehen wir mit dir durch. Und bei einigen macht das auch Sinn. Also dann buch den Kram einfach selber. Ne? Dann ist nur noch die Frage, ob du das aus deinen Tools so, also das ist wirklich so ein Ding, was ich euch jetzt mitgeben will, wenn ihr zum Beispiel bei einem Account One seid oder bei dem Textu oder egal wo ihr jetzt seid, in diesen Buchungssätzen, die ihr da rausgeschmissen bekommt, sind überall Steuerschlüssel drin. So. Und die normalen Tools, die es da draußen so gibt, also diese Buchhaltungstools, die man so hat, die können die Steuerschlüssel nicht fressen. Das heißt, du importierst was und es ist falsch. Punkt. Das heißt, du bräuchtest dann mindestens schon mal so eine Einzelplatzversion, ne? Dativ-Einzelplatzversion vom Steuerberater, dass diese Steuerschlüssel 1:1 in deine Buchhaltung auch durchrutschen würden. So.
Das ist gar nicht so billig, ne? Dieses Datev.
Ja, ich sag jetzt mal 30 Euro im Monat,
Ach
dann,
so, aber so
ne?
an sich Datev, wenn du jetzt Selbstbucher bist, brauchst du auch ein anderes
Nee,
Datev
nee, nee, nee. Du
als.
kriegst dann so ein. Also, wir haben das auch. Wir haben dann Kunden, die haben eine sogenannte Einzelplatzversion. Dann zahlen die, sag jetzt mal 30 Euro im Monat
Ach
oder
so,
so.
okay, ich dachte weitaus mehr.
Das geht, das geht. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein LexOffice nimmst oder so, das muss man erst prüfen, ja, ob das geht. Also, ein Textu beispielsweise hat immer 6 Stellen, kriegst du bei LexOffice nicht rein. Die haben nur 4. Und selbst wenn die erweitern auf 6, gehen die Steuerschlüssel nicht immer durch. Das heißt, du müsstest dir zumindest schon mal Gedanken darüber machen, dass du das immer verproben musst. Und das weiß ein normaler Buchhalter nicht. Also es kann gehen, ne? Man muss nur halt eine Stelle haben, die einem sagt, da und darauf musst du achten oder du bitte nicht. So. Und dann am Ende, wie gesagt, immer diese Kontrolle mit der Checkliste. Das heißt, der Gedanke, die KI macht alles, der ist ja auch gut. Ja, weil ohne KI könnten wir euch gar nicht buchen. Wir können euch ja nicht alle ausdrucken und händisch rühren.
Nee, nee, ja.
Nur ihr müsst ja dann am Ende des Tages für euch selber eine Entscheidung treffen. Ich trage das ganze Risiko und am besten holt ihr euch da mal eine fachkundige Meinung, die auch wirklich fachkundig ist, ne? So, und die meisten Steuerberater sind es halt nicht, aber nicht, weil die jetzt dumm sind, sondern weil die einfach darauf nicht spezialisiert sind. Ich beispielsweise kann keine Land- und Forstwerte. Habe ich alles mal gelernt, würde ich im und es gibt riesengroße. Kann ich nicht. Mache ich nicht, nehme ich nicht an. So, und das ist bei E-Commerce. Wenn du ein Hirnproblem hast, gehst du auch nicht zum Allgemeinmediziner, der dann sagt, du hast ein bisschen Husten und ein Hirntumor, ey, krieg ich hin. Du musst nur wissen, dass du einen Hirntumor hast. So, das ist
Ja.
eigentlich so
Ja.
die Einstellung dabei. Ja. Hast du das gewusst? Also zum Beispiel, also.
Nee, also man beschäftigt sich ja gar nicht. Also man hat erstmal das Wissen nicht, glaube ich. Das hat natürlich nur ein Experte. Und ja, also E-Commercer sind natürlich, ne, also wenn du es jetzt sagst, macht es auch absolut Sinn. Ne? Also guck mal, wir holen uns ja zum Beispiel auch für, ja, ich sag mal, Agenturen rein für irgendwelche Werbung, Meta-Werbung und so weiter, holen wir uns auch Spezialisten rein. Warum nicht für den
Ich
Job?
auch.
Also
Ja.
deswegen, also. Ja, macht absolut Sinn. Ich denke auch. Also du brauchst auch ab einer gewissen Größe auch, ist es einfach auch so, dass du auch wirklich ein. Das fehlt mir halt immer so ein bisschen, ne? Viele Steuerberater sind einfach nur Bucher. Ja, du
Ja.
gibst den Belege, die buchen was. Aber die Beratung an sich, die ist ja total interessant dann irgendwann, ne? Also wenn du
Ja,
sagst,
absolut.
okay, du bist dann irgendwie in 10, 15 Millionen Euro und noch höher Nettoumsatz, dann ist es total interessant, einen guten Berater auch zu haben, der super Fachwissen hat und genau weiß, okay, wo können wir denn eigentlich jetzt was machen?
Also
Weißt
da, also da haben wir uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten, ne? Das ist
du?
für
Ja.
uns Steuerberater manchmal so ein bisschen schwer zu begreifen und wir ärgern uns dann immer, wenn die Mandanten dann auf irgend so einen Scharlatan im Internet reinfallen, der dann irgendwie mit Dollar-Beratungsleistung glänzen will und wir den Schrott hinterher wieder wegwischen müssen. Aber aus dem Grund machen wir das zum Beispiel so. Ich treffe mich mit meinen A-Kunden alle 6 bis 8 Wochen zu einem Call. So. Und natürlich gehst du irgendwann durch und sagst, okay, sollst du die Gesellschaftsform wechseln? Das ist so der Standard. Aber die wechselst du ja einmal und dann ist gut. So. Und dann fängst du einfach an, über alles Mögliche zu reden, was dir gerade durch den Kopf schwirrt. Und manche Sachen sind dann welche, wo du als Steuerberater sagst, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, aber beauftragt hast du mich ja nur für eine Buchhaltung und für einen Jahresabschluss. Und woher soll ich das wissen, wenn wir nicht reden? Und dann sagst du, naja, aber jedes Gespräch mit dir kostet ja Geld. Und dann sage ich, ja gut, das stimmt, aber zum reinen Quatschen willst du mich ja auch nicht bezahlen. Und dann sagst du, ja, eben. Und dann sage ich, ja gut, deswegen unterhalten wir uns ja nie. Ne? So, und aus dem Grund mache ich das halt so, dass, weil ich halt einfach am Puls so ein bisschen sein will. Dann sage ich, okay, dann unterhalten wir uns halt in regelmäßigen Abständen und alle 3 Monate mindestens immer mit den Sachbearbeitern. Also per Videocall, damit wir alles mitbekommen. Und diese Mitschriften gehe ich dann also auch durch, damit da keine Information flöten geht, dass du jetzt nicht buchen willst, weil du keinen Bock hast, für umsonst Geld auszugeben, aber ich trotzdem mitbekomme, wo du ein Problem haben könntest. So, ja, so sollte das Ende ja irgendwie sein. Aber dann fallen natürlich auch die Kleinstkunden fallen dann raus, ne? Da bleibt einfach dann die Zeit nicht für da. Aber bei den größeren ist das zumindest bei uns jetzt ein Standard, dass wir das einfach mitbekommen wollen.
Sehr gut, ja. Das ist auf jeden
Ja, aber
Fall.
haben wir zumindest schon mit dem Selbstbuchen, es ist ein heißes Thema, ich weiß, erstmal
Ja.
schon schön aufgeräumt und wir haben so ein paar Quick Wins mitgenommen, wie man seine Buchhaltung kontrollieren kann. Wenn euch das in dem Punkt gefallen hat, dann schreibt uns gerne mal unter die Kommentare drüber, dann mieten Marcel und ich uns nochmal und machen bestimmt nochmal ein Follow-up. Also fassen wir kurz zusammen, Verrechnungskonten darf es nicht geben, vor allen Dingen müssen die sich ausgleichen. OPOS für Debitoren, also offene Posten von Forderungen und Verbindlichkeiten, also Kreditoren, kann es bei euch auch nicht geben, es sei denn, ihr habt Kauf auf Rechnung. Die Geldtransitkonten, die ihr habt, die müssen sich irgendwann mal ausgleichen. Ja, schaut die euch an, das sind alles keine Klamotten, die in der BWA auffallen. Da müsst ihr wirklich in die Buchhaltung halt reingehen und schaut bei der summarischen Verprobung, ob 0,719% von der groben Richtung her passt. Und ihr müsst immer bitte einen Warenbestand. Welches Tool hast du für den Warenbestand eigentlich?
Wir haben ERP, also JTL nutzen wir da, ne? Und da haben wir alles drin.
Wie heißt das nochmal?
JTL, JTL.
JTL, okay, alles klar. Ja. Okay, packe ich in die Shownotes nochmal drunter, damit ihr wisst, wie ihr da arbeitet. Also Account One und JTL am Ende. Genau. Haftung über den Steuerberater haben wir gesprochen und Selbstbucher kann gehen, kommt halt nur drauf an. Haben wir auch einmal durch. Daher bin ich auf eure Reaktion gespannt. Marcel, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast,
Gerne, gerne.
einmal so offen zu sein. Und ja, da würde ich sagen, freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.